Ein Zitat aus dem Buch Totenberg von Thomas Hettche. Die Natur, sagte mein Vater, sei eine Kirche. Ich folgte dieser Argumentation mit jenem alles wortwörtlich, nämlich bildhaft nehmenden Kinderbewusstsein so unbedingt, dass die Buchenwälder in der Nähe des hessischen Dorfes, in dem ich geboren bin, sich für immer mit dem Kölner Dom verbinden, den meine Eltern einmal mit mir besuchten. Ein wenig später heißt es dann, zwischen den Säulen erkannte ich tatsächlich die Kühle und den Schimmer der silbrigen Stämme wieder. Zitat Ende. Thomas Hettche erinnert sich in seinem Buch Totenberg auch an seine Kindheit, seinen Besuch im Dom, die Sonntagsausflüge und Spaziergänge. Thomas Hettche ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind jetzt hier in Köln. Ist das immer noch so, wenn Sie heute den Kölner Dom besuchen, dass Sie sich an einen Buchenwald erinnert fühlen?
Also ich erinnere mich jetzt, wenn ich nach Köln komme, und ich habe ja, mein Verlag ist ja in Köln und ist ja inzwischen direkt am Domplatz. Ich gehe immer in den Dom rein, bevor ich sagen in den Verlag gehe oder wenn ich sagen was zu tun habe hier, weil das in der Tat für mich wirklich eine der ganz prägenden, ja auch etwas theatralischen Kindheitserinnerungen war, dass ich zum ersten Mal in den Dom reinkam. Das sagen, seitdem ist der Dom für mich ein ganz wichtiger Ort, und insofern erinnert mich der Dom an meine Kindheit im Dom, nicht mehr an die Buchenwälder. Aber andererseits zu sagen, was ich da erzähle, ist auch wiederum wahr. Ich komme aus einem kleinen Ort im Hessischen, und da war in der Tat diese hohen Stämme, die haben auch was sehr, man könnte fast sagen, was sowas von Dinosaurierfüßen, diese glatten Buchenstämme, die auch innerhalb einer Reihe gepflanzt waren, da durchzugehen, Sonntagmorgen statt in die Kirche zu gehen, weil der Vater meinte, das sei legitim, dass man statt in die Kirche in den Wald geht. Die Verbindung zwischen Natur und Religiosität ist damit gestiftet worden für mich eigentlich. Ja.
Das sind jetzt Kindheitserinnerungen, die in Ihrem Buch vorkommen. Nun darf man sich dadurch aber nicht täuschen lassen. Das ist jetzt eine Autobiografie und doch keine Autobiografie.
Nein, dieses Buch Totenberg versammelt mit 10 Texte, 10 Annäherungen an mich selber, aber auch an Menschen, die mir wichtig waren oder deren Kunst ich geschätzt habe oder schätze. Insofern ist da hinein verwoben, sind Fragen danach, wie ich selber der geworden bin, der ich bin. Aber ich meine, mit 48 Jahren eine Autobiografie zu schreiben, sagen, in dem möglichen Sinn, wäre vielleicht auch etwas irgendwie vermessen und auch etwas vielleicht unergiebig, weil mein Leben ist ja noch nicht ein Leben, was sozusagen von dem, was da in Geschehen ist, sozusagen interessant wäre, sondern ich wollte eben erzählen, wie wird heute jemand Schriftsteller und welche Erlebnisse führen dazu und welche Rolle spielt Literatur und Kunst überhaupt für mich.
Aber diese Kindheitserinnerungen, die spielen schon eine wichtige Rolle. Die tauchen fast, ja, um mal einen religiösen Begriff zu wählen, epiphanisch auf, ganz unvermittelt tauchen die in diesen Reportagen oder in diesen philosophischen Betrachtungen tauchen die auf. Welche Bedeutung, welche Funktion hat dieses epiphanische Auftauchen?
Das ist schön gesagt. Ich meine, aber ist es denn nicht bei uns allen so, dass wenn man das Vorbild von einer Epiphanie oder von einem Erlebnis von einem Epiphanischen hätte, dann ist es doch sagen die Art und Weise, wie in unserer Kindheit plötzlich etwas sich ändert oder deutlich wird oder klar wird. Und ich glaube, dass wir alle diese Erlebnisse hatten, dass irgendetwas uns geschehen ist als Kind, das uns das Gefühl gegeben hat, jetzt haben wir etwas erlebt, das ist größer als wir selber. Und das ist vielleicht sogar größer als die Zeit selber, größer als die Welt, in der wir sind. Sagen, diese Art von Lesen machen wir doch als Kind. Und das ist, glaube ich, das Erlebnis, was einerseits natürlich, glaube ich, religiöses Erlebnis ist, andererseits aber natürlich auch das Erlebnis, was einem die Kunst ja versucht wiederzugeben. Weil jede Kunst macht doch nichts anderes. Wenn Sie in der Oper sind und die Königin der Nacht hören, ist doch die weltliche Form der Epiphanie versucht. Oder wenn Sie in einem Roman an die zentrale Stelle kommen, wo der Held das und das geschieht, dann haben Sie beim Lesen Herzklopfen und haben das Gefühl, ich erlebe jetzt einen Augenblick, eine Geschichte, die ist die Geschichte und sie ist was darüber hinaus. Sie ist etwas mehr. Sie hat eine Verbindung in einer anderen Dimension. Und ich glaube, dass da natürlich das Kindheit eben der gemeinsame Nenner von unserem religiösen Empfinden ist und auch von dem Empfinden von Kultur oder Kunst.
Sie sprechen hier von religiösem Empfinden. In dem Buch ist von dem Kölner Dom die Rede. Sie beschreiben, wie die Hölle entstanden ist. Ein Essay beschäftigt sich mit der Schöpfung und der Frage, ob Kunst immer Gottesdienst ist. Dann geht es an einer Stelle um Mystikerinnen. Es geht um den funktionalen Gottesbegriff. Wandlung beschäftigt Sie auch. Lesen als Wandlung und Gnade als mönchische Tugend. Herr Hettche, sind Sie katholisch?
Ha ha ha. Nein, ich bin nicht mal mehr protestantisch. Ich bin getauft und konfirmiert und irgendwann dann mit Anfang 20 aus der Kirche ausgetreten, weil ich das damals für einen wichtigen Schritt fand. Und seitdem kreise ich, also kreisen ist übertrieben, aber seitdem ist natürlich sagen, die Frage ist nicht erledigt. Und ich fand eben Anita Almus, diese Künstlerin, die jetzt ein Buch geschrieben hat und sagen, darin sehr detailliert und sehr kenntnisreich darüber nachdenkt, ob nicht Marcel Proust irgendwie ein zutiefst religiöser, sogar ein kirchlicher Autor gewesen ist. Und wie bald sagen, sein tolles Buch, die Recherche, vielleicht sozusagen so eine Art Kathedrale der Literatur ist, also ein Werk, was dem Gottesdienst geweiht ist. Das fand ich also, als das rauskam, ich war aktivisiert, wollte es sofort lesen und dachte, was für ein Versuch. Können wir heute noch von einer Literatur sprechen, die kirchlich ist, die wirklich sich im Dienst des Gottes stellt, in einem ganz direkten Sinn, nicht in einem metaphysischen, sondern in einem ganz direkten Sinn der Arbeit für einen, sagen, für ein christliches Leben. Und habe das dann sehr gespannt gelesen und kommt zum Ergebnis, dass es leider nicht funktioniert, dass bei ihr, sagen, ihr Bild von einer christlichen Kunst nämlich etwas für mich Entscheidendes außen vor lässt, nämlich das Leid in der Welt, das Leid des Menschen. Und das ist natürlich dann damit um der Punkt, der auch, sagen, meine Schwierigkeiten mit Gott in dieser Welt betrifft. Also Büchner hat gesagt, das Leid der Welt ist der Fels des Atheismus. Und für mich ist natürlich einfach, sagen, seit der Pubertät ist die Frage, warum gibt es Leid? Und warum ist das in der Welt und nicht in der Welt? Ich weiß, man kann das natürlich sehr schön begründen und erklären mit der Freiheit und so weiter. Aber das ist eigentlich der Kern meiner Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben, dass ich da irgendwie über den Zweifel nicht hinwegkomme.
Das heißt aber, Sie setzen sich damit auseinander, christlicher Glauben, Religion. Das merkt man auch einigen Begriffen in dem Buch an. Sie beschreiben zum Beispiel auch die Begegnung mit einem Buch, mit der Literatur, als eine gnadenhafte Begegnung, als ein Geschenk, das auch Ihnen zuteil wurde. Für Sie hatten und haben Bücher erlösende Bedeutung. Sie beschreiben das auch an einem ganz persönlichen Beispiel aus Ihrer Kindheit oder Jugend. Ist das so? Können Bücher erlösend sein?
Also meine Erfahrung war, dass sagen, Literatur für mich sagen, der Ort war, der mich aus einer ausweglosen, traurigen Kindheit quasi befreit hat. Literatur war mir erst der Zufluchtsort und war mir dann, sagen, als Schreibender einfach die Perspektive eines Lebens. Insofern, Literatur ist für mich schon, sagen, ein zentraler Punkt meiner Existenz gewesen und ist es immer noch. Erlösung ist ein großes Wort, aber ich glaube, dass natürlich sehr viele Dinge in der Lage sind und vielleicht Kultur noch besser als andere Dinge in der Lage sind, dem jeweils Einzelnen, sagen, den Punkt zu geben, von dem aus er sein Leben mit Sinn versehen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die Religion immer auch gemacht hat. Und ich war lange, also sagen, ich habe, sagen, lesen und auch schreiben gelernt, sozusagen durch eine Lehrerin, die mir Bücher gegeben hat, weil ich aus einem Elternhaus komme, dem es eigentlich keine Bücher gab. Und diese Lehrerin war selber protestantisch sehr religiös. Und wir haben die Diskussion über Literatur, war immer auch die über glauben können oder nicht glauben können. Und das war, sagen, immer eins, weil sie aber davon überzeugt war, und da folge ich ja eigentlich, dass natürlich das dasselbe ist. Sozusagen. Der Impuls, der uns zur Kunst bringt, der den Fragen und der uns neugierig macht auf das Erleben von Kunst, ist derselbe wie der religiöse Impuls. Und das ist im Grunde eine ähnliche, ist kein Gottesdienst, weil natürlich dahinter nicht der Gott steht, sondern dahinter steht, sagen, eine Erfahrung mit mir selber, die mich tröstet in einer eher gottlosen Welt.
Literatur tröstet, weil sie sinnstiftend ist, weil der Mensch ja auch als Ganzes gesehen wird. Aber Sie haben das gerade erklärt, unterscheidet sich dann doch vom Gottesdienst. Nietzsche hat ja mal gesagt, dass die Kunst ihr Haupt erhebt, wo die Religionen nachlassen. Es gibt aber doch sehr viel Parallelen zwischen Lesen und Beten, oder?
Ja, ich meine, sagen, ich habe ja lange in Frankfurt gelebt und war da auch lange immer wieder im Diskurs mit Martin Mosebach zum Beispiel. Und ich habe sein Buch über den Verlust, sagen, der religiösen Erfahrung nach dem Konzil sehr gerne gelesen. Und was er über den Kultus sagt, fand ich hochspannend. Und auch seine Einlassung seitdem immer wieder in Fragen von Religion und Kultur sehr anregend. Es ist natürlich, gibt es da, glaube ich, eine Virulenz im Augenblick, vielleicht sogar stärker als noch vor 10 Jahren. Ich kenne einige Autoren, die natürlich damit beschäftigen. Die Frage, inwieweit Religiosität und Christentum unser Arbeiten als Autoren heute noch bestimmt und eine Rolle spielt, ist eine Frage, die im Augenblick aktueller ist als noch vor Jahren.
Im ersten Essay Ihres Buches schwärmt die Literaturwissenschaftlerin am Ende Christa Bürger. Sie schwärmt von der Gabe der Mystikerinnen, den Augenblick zu erleben. Ist das etwas, was Sie auch fasziniert?
Also Christa Bürger ist ja nun jemand in dem Buch, sagen, der für eine Position steht, zu sagen, Christa Bürger, eine Wissenschaftlerin, bei der ich studiert habe und die sagen so, bei Adorno selber studiert hat und sagen, aus dem linken Frankfurter Milieu kommt, die sagen, glaube ich, jede kirchliche Bindung und jede Bindung an einen Gott weit von sich weisen würde, die aber dieses Erleben, das sagen natürlich, das Erleben der Einheit, dieser Unio-Erfahrung der Mystikerin als wünschenswert oder als beneidenswerte Erfahrung natürlich nicht von sich weisen würde, wie das kein Mensch tun würde. Ich glaube, jeder kennt auch dieses Gefühl, dass man sagen, plötzlich mal, sei es in der Liebe, sei es in einem Konzert, sei es irgendwie in einem Naturerlebnis, eins ist mit der Welt, in der man sich befindet. Und die Erfahrung, das sagen, auf Dauer zu stellen, wäre natürlich eine ganz wunderbare.
Hätte, manchmal schreiben Sie sogar wie Hildegard von Bingen. Ich zitiere mal eine Stelle. Beschenkt wird nur, wer seine Wünsche vergisst. Eigentlich ist, was ein Schriftsteller im Laufe der Jahre wirklich zu erleben versucht, nichts als die Fähigkeit zu solchem Vergessen. Im Dunkel des ungeschriebenen Textes genügt ein bisschen falsche Arroganz, eine unpassende Eitelkeit und schon ist man für immer in taubem Gestein. Dieses Vergessen der Wünsche, das ist etwas, was auch bei Mystikern und Mystikerinnen immer wieder auftaucht.
Also Robert Musil, einer meiner Lieblingsautoren, sagt mal, dessen Held, der Mann oder Eigenschaften, sagt mal, er wird interessiert dafür, wie man den heiligen Weg mit dem Kraftwagen befahren kann. Das fand ich immer ein interessantes Bild. Also, es geht darum, dass man natürlich die Erfahrung, der größte Erfahrung, dass man die nicht leugnet, sondern dass man sie versucht, sagen, lebendig zu machen in der Jetztzeit, in der wir uns befinden. Und also, wenn Sie da Parallelen sehen, ist mir das recht. Ich meine, für mich ist der Text versucht zu beschreiben, wie man denn als Romanautor zu seinen Büchern kommt. Und da gibt es in der Tat, wenn man sich als Romanautor eben Stoff nimmt, den man vielleicht für 2 Jahre, vielleicht für 3 Jahre bearbeiten wird, mit dem man 3 Jahre alleine ist, gibt es natürlich viele Momente, wo man dann eitel ist und denkt, ich habe eine ganz tolle Seite geschrieben. Ist ja sehr einsam dabei. Oder man hat irgendwie eine Vorstellung, wo der Text hin sollte und will unbedingt diese und diese Szene schreiben oder die und die These vertreten. Und das Scheitern von Literatur besteht immer genau in solchen Eitelkeiten. Und meine Erfahrung nach über 20 Jahren ist, der Text beginnt erst dann zu leben, bekommt seine eigene Lebendigkeit und wird sagen, dann auch für die Leser ein lebendiges Wesen, was man gerne anschaut als Leser, wenn man eben als Autor das alles hinter sich lässt und auf eine gewisse Weise bescheiden ist und guckt, was denn die Sprache, die man in sich hat, macht und was sie will. Das ist auch keine ganz neue Erkenntnis nebenbei bemerkt, aber das ist für mich als Autor immer wieder sozusagen der notwendige Ruf an mich selber, sei bescheiden, vergiss deine Intention, erst dann wird das, was du vorhast, seinen eigenen Weg gehen und seinen Platz finden.
Und das Motiv zu schreiben oder ein großes, sehr großes Motiv zu schreiben ist die Sehnsucht, das Ewige zu denken in einem sterblichen Körper, oder?
Sie haben ja wirklich sehr genau gelesen. Man könnte das als einen Effekt, natürlich, den wir aus unserer Kindheit kennen, interpretieren. Ob das nun das Ewige existiert, ist damit nicht gesagt, aber ja, als Kinder erleben wir aber das Gefühl, dass diese Welt um uns herum ewig ist. Aber wir kennen sie nicht anders. Deshalb denken wir, das, was da sei, sei ewig. Und wir machen eben, sei es in dem Buchenwald mit dem Vater oder sei es wenn vor dem ewigen Meer oder sei es irgendwo, wir machen diese Erfahrung der Ewigkeit. Und die hat ja was ungeheuer Tröstliches. Das Gefühl, dass da etwas ist, was sich nicht verändere, während alles anders sich verändert, ist ja eine der größten Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Und natürlich versucht das die Kunst aufzunehmen. Für mich gibt es Gedichtzeilen, wenn ich die lese, dann habe ich in dem Augenblick Herzklopfen, habe das Gefühl, ich lese jetzt irgendwie, nicht mal das Gedicht ewig wäre, aber ich lese einen Abglanz einer Erfahrung oder eines Bildes oder einer Färbung der Worte, die sowas hat von Unendlichkeit.
Ein Satz, den Sie mir vielleicht erklären könnten, weil ich ihn sehr interessant fand und da sehr drüber nachgedacht hat. Unsere eigene Gestalt ist der Feind, der uns in Frage stellt. Das ist ein leicht abgewandeltes Zitat von Carl Schmitt. Wie ist das gemeint?
Wir sind natürlich sagen, in die Bedingtheiten unserer Existenz hineingestellt. Ob das nun die Eltern sind oder unser Aussehen ist, ob das Behinderungen sind, ob das bestimmte Charaktereigenschaften sind. Wir sind, der wir sind. Und ich glaube, alle, jeder Mensch, und davon lebt ja auch eine ganze Industrie der Selbstoptimierung, jeder von uns versucht, einem Bild nach sich zu verändern. Und das gilt genauso für mich. Und zu sagen, Schreiben hat damit zu tun, dass man, glaube ich, diese Bedingtheiten annimmt. Dass man, es gibt, sagen, den Fluchtimpuls der Kultur, das hinter sich zu lassen. Und es gibt dann auf einer anderen Ebene da eine Ehrlichkeit gegenüber sich selber und das aufzunehmen, um eine Art von Versöhnung zu erreichen.
Was ist Kunst, was ist Kindheit? Das sind zentrale Fragen Ihres Romans, aber Sie beschreiben auch die Veränderungen der zunehmend digital geprägten Welt und welche Auswirkungen die haben. Nichts bleibt. Sie sind da sehr pessimistisch. Das digitale Zeitalter wird die Literatur als einen Kulturträger vernichten. Ich formuliere das jetzt nochmal wieder zugespitzt. Ist das eine Polemik?
Wenn Sie es zuspitzen, ist es polemisch, aber so steht es ja im Text eben nicht drin. Ich glaube in der Tat, dass wir erleben einfach einen Wechsel, eine Veränderung der Grundarchitektur, der Art und Weise, wie wir Wissen aufnehmen, Wissen verteilen, Wissen speichern. Mein Beispiel ist, in dem Essay, den Sie meinen, ist die Veränderung, als die Bibliothek von Alexandria in Brand ging und damit das Wissen der Antike verloren ging und nur das übrig blieb, was abgeschrieben war, was ich im Schutt des Sandes fand, auf den Papyri in Ägypten. Es gibt solche Zivilisationsbrüche, die Gaber innerhalb dieser Prozesse gar nicht natürlich als Bruch, sondern als eine langsame Veränderung empfunden werden. Wir erleben jetzt im Augenblick einfach das Ende der Vorstellung, dass man etwas, was man wissen will, was man weitergeben will, abspeichert als Entität in einem Buch, in einem Text. Das, was wir aufheben, wird in der Zukunft in einem unendlichen Umkopierprozess und Weitergebprozess vernetzt weitergegeben werden. Das produziert aber einen ganz anderen Umgang damit. Und dass wir noch ein Buch, einen Roman von 500 Seiten alleine lesen und dabei mit dem Buch alleine sind und nicht angeschlossen sind an eine Community, nicht ständig die Kommentare von anderen Lesern in dem Buch haben, nicht ständig selber Kommentare zwischen die Zeilen schreiben, die wir teilen mit anderen Lesern auf der Welt. Das ist eine Erfahrung, die seltener wird und die immer weniger Menschen, so teilen werden wollen, weil unser Alltag sich so wandelt. Während früher das Alleinsein mit einem Lexikon oder mit einer Zeitung oder mit einer Bibel von mir aus die Grunderfahrung war. Die Einsamkeit von mir mit dem Buch war die Grundprägung unserer abendländischen Kultur. Und das ist, inzwischen für immer weniger Menschen noch eine Erfahrung, die sie machen. Sie machen immer mehr die Erfahrung, dass Texte auftauchen innerhalb einer Gemeinschaft, verändert werden, weitergeschrieben werden, umkopiert werden. Und ich glaube, dass da schon sowas wie die Fähigkeit von Literarizität im alten Sinne zumindest sich verändert.
Die Leute beten nicht mehr, die Leute beten schon lange nicht mehr, die Leute lesen nicht mehr, zumindest keine dicken Bücher mehr. Das ist ein Verlust, oder?
Für mich ist es ein Verlust, davon handelt das Buch ja im Kern. Ich erzähle ja in diesem Buch eigentlich, warum ich traurig bin, was da verloren geht, weil es mein Leben auf eine so positive Weise bestimmt und ermöglicht hat. Aber natürlich ist das mein Leben und deshalb erzähle ich es ja persönlich. Andere machen andere Erfahrungen. Es macht keinen Sinn, solche Veränderungen jenseits des eigenen historischen Kontextes zu betrachten. Die Veränderung wird in anderer Form hervorbringen. Literatur wird sich wandeln. Es wird andere Ausdrucksformen des Kreativen geben. Es wird auch andere Formen für das Ewige geben. Da bin ich überzeugt von. Insofern ein Kulturpessimismus, der nach dem, was jetzt geschieht, das Ende aller Kultur sieht, den teile ich nicht. Man muss nur einfach, bevor man ins Neue hineingeht und die Möglichkeiten des Neuen nutzt, muss man auch Bestandsaufnahme machen und muss gucken, was verlieren wir denn gerade.
Letzte Frage, Herr Hettche. Die Kirche verschwindet, die Literatur verschwindet. Sollten sich Kirche und Literatur nicht zusammentun? Zwei randständige Milieus, die sich unterstützen könnten?
Wie die Kirche verschwindet, das wusste ich ja noch gar nicht. Ist das denn so?
Das ist jetzt auch ein bisschen polemisch zugespitzt formuliert.
Naja, ich meine, dass Literatur, dass der Glaube an die Wahrheit, die in einem Text ist, nicht allzu weit entfernt ist von der christlichen Botschaft, ist ja auch keine ganz neue Tatsache. Und ich glaube in der Tat, dass auch, und das ist ja, macht ja die Debatte über Kirche im kulturellen Raum ja auch so aus, dass natürlich die Position der Kirche als eines Bereiches, der sich auf eine gewisse Weise dann doch noch frei hält von den Effektivitätsstrategien unserer anderen Gesellschaft und von der medialen Veräußerung, also Bereiche des eben Sakrosanten immer noch definiert, dass die Rolle dieser Stimme wieder wichtiger wird. Davon bin ich überzeugt. Und Literatur hört mit großen Ohren dahin, was die Kirche denn tut und wo ihre Stimme laut wird, weil sie in der Tat immer schon sich natürlich verantwortlich fühlt für die Kraft des einzelnen Wortes und für die Möglichkeit, dass das einzelne Wort dem einzelnen Menschen aufgeht.
Vielen Dank, Thomas Hettche. Totenberg, so heißt sein neues Buch, ein Essayband mit Essays, die auch Autobiografie sind, die auch Reportagen sind, die auch philosophisch sind, die vor allem spannend sind und zeigen, wie erkenntnisreich und inspirierend es sein kann, über Kindheit und Erinnern, über Kunst und die Zukunft der Literatur nachzudenken. Totenberg, das Buch von Thomas Hettche, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 208 Seiten. Das Buch ist in feinem grauen Leinen gebunden und kostet 18,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.